Gleichzeitig kann ich es nachvollziehen, dass es Frauen gibt, die vielleicht ihrem alten Leben hinterher trauern und die sich in der Rolle als Mutter nicht so wohl fühlen. Und ich finde, wir dürfen anerkennen, dass es sehr unterschiedliche Frauentypen gibt. Ja, Stichwort Archetypen, Stichwort Konstitution, Stichwort Human Design, also diese ganzen, das sind ja alles Konzepte, ja, die uns helfen, uns ein bisschen besser zu verstehen in unserer Einzigartigkeit und auch Unterschiedlichkeit.
Willkommen beim Wonderful Podcast, Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist.
Hallo und schön, dass du da bist hier zu einer neuen Folge im Podcast. Ich habe gerade so reingespürt, wie ich mich fühle und ich spüre meinen Herzschlag und ich merke selbst nach ja über 3 Jahren, die ich diesen Podcast jetzt schon betreibe, dass ich immer noch eine freudige Aufregung spüre, dass mein Herz schlägt, dass ich ja eine Vorfreude fühle auf diesem Podcast, auf diese Erfahrung, auf das, was ich mit euch teilen möchte. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass das so ist. Und gleichzeitig empfinde ich auch ganz viel Dankbarkeit. Dankbarkeit für dieses Medium-Podcast, dass es das überhaupt gibt. Und Dankbarkeit, dass du hier bist. Also an dieser Stelle möchte ich einfach mal von Herzen Danke sagen. Ja, danke, dass du mir zuhörst. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst. Und ich stelle mir manchmal vor, wo du gerade diesen Podcast hörst. Vielleicht sitzt du gerade im Auto, vielleicht machst du nebenbei die Wäsche, dein Kind schläft. Ja, vielleicht putzt du gerade die Wohnung oder machst ein Puzzle nebenbei oder malst was oder du bist spazieren unterwegs mit dem Hund. Ja, und ich wünsche mir sehr, dass das, was ich hier mit dir teile, dein Leben in irgendeiner Form berührt, bereichert, inspiriert und vor allem auch ermutigt. Ja, dass dich das, was ich hier teile, meine Erkenntnisse, mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Learnings, dass es dich auf deinem Weg weiterbringt und dich ermutigt, ja, immer mehr dein authentisches Selbst zu leben, dein wahres Selbst in diese Welt zu bringen. Und heute mit einem Thema, was ihr euch gewünscht habt. Teil 1 gab es schon vor Weihnachten. Ja, es geht um den Debrief zum Mama-Werden. Ja, viele von euch haben mir Fragen geschickt, nochmal zu diesem Thema. Ja, Wanda, wie ist es jetzt eigentlich, Mama zu sein? Unser Sohn ist jetzt fast 2,5 und das ist eine kurze Zeit und gleichzeitig eine lange Zeit, eine intensive Zeit auf jeden Fall und eine einmalige Zeit. Und ich freue mich unheimlich, heute mit dir hier ja, einige meiner wichtigsten Learnings, Erfahrungen, Herausforderungen rund ums Mama-Werden, rund ums Elternsein hier zu teilen. Und zwar werde ich auf folgende Fragen heute hier eingehen. Realität versus Vorstellung. Wie ist das Mama-Sein für dich im Vergleich zu dem, wie du es dir vorgestellt hast, Wanda? Wärst du auch ohne Kind glücklich und erfüllt? Wie weit hat sich eure Partnerschaft mit dem Kind verändert? Ja, wie hat das eure romantische Beziehung beeinflusst? Was sind deine größten Herausforderungen als Mama und wie gehst du bisher damit um? Und was waren bisher deine größten Learnings für dein eigenes Wachstum aus dem Mama-Werden, Mama-Sein? Wunderbar, spannende Fragen. Vielen, vielen Dank für alle, die eingeschickt haben. Aber bevor wir eintauchen in das heutige Thema, lass uns wie immer einen Moment der Achtsamkeit nehmen, einen Moment, wo wir uns mit unserer Innenwelt verbinden. Das heißt, ich lade dich jetzt ein, einmal die Augen zu schließen, wenn du kannst, einmal alles aus der Hand zu legen. Dann lass uns ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Atme ein durch die Nase und dann aus über den geöffneten Mund. Lass los, noch 2-mal so. Lass die Schultern sinken und noch einmal. Gönn dir diesen kurzen Moment der Pause, der Innenschau, Schließ die Augen, falls sie noch geöffnet sind. Und dann entspann ganz bewusst deinen Körper. Lass die Schultern los. Entspann auch deinen unteren Bauch. Entspann die Gesichtszüge, den Kiefer. Und lass deinen Atem ganz entspannt ein- und ausströmen. Und spür mal rein, wie fühlt sich dein physischer Körper an in diesem Moment? Was brauchst du vielleicht gerade? Was kannst du dir jetzt in diesem Moment geben? Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr loslassen. Noch ein bisschen mehr in diesen Moment, in diesen Körper sinken. Ein bisschen tiefer atmen. Und dann lade ich dich ein, einmal eine Hand auf dein Herz zu legen, dich mit dem Zentrum der Liebe, des Mitgefühls hier zu verbinden, auch auf physischer Ebene über deine Handfläche. Vielleicht kannst du deinen Herzschlag wahrnehmen. Den Puls des Lebens, der durch dich strömt. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr loslassen. In diesen Rhythmus des Lebens, diesen Puls, wie ein Trommelschlagen. Dich einfügen in diesen natürlichen Rhythmus, indem du noch ein bisschen mehr loslässt, dich entspannst. Und spür mal rein, wie fühlt sich dein Herz gerade an? Welche Farbe ist hier präsent in deinem Herzraum? Ganz intuitiv, welche Farbe hat dein Herz in diesem Moment? Welches Gefühl geht damit einher, mit dieser Farbe? Ist es vielleicht ein zartes Rosé, ein kraftvolles, freudiges Gelb, ein frisches Grün, ein kühles Blau? Oder ein stärkendes Rot? Nimm mal wahr, welche Farbe. Welche Qualitäten fließen damit einher? Und ohne es zu bewerten als gut oder schlecht, nimm es einfach wahr, nimm es an. Und erlaub dir, diese Farbe sich ausströmen zu lassen, sich ausdehnen zu lassen durch deinen ganzen Körper. Und auch um deinen Körper herum, diese Farbe, die jetzt dein Energiefeld umhüllt und durchströmt, diese Farbe, die deine vorherrschende Stimmung symbolisiert, atme ein und aus. Und wenn du soweit bist, dann öffne ganz sanft wieder deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Ich hoffe, du fühlst dich ein bisschen mehr bei dir und im Hier und Jetzt angekommen. Lass uns in die Fragen reinstarten. Frage Nummer 1. Realität versus Vorstellung. Wie ist es für dich, Mama zu sein, im Vergleich mit dem, wie du es dir vorgestellt hast? Eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Vor allem, weil wir ja in einer ja, nach außen gerichteten Welt leben, wenn wir so durch Instagram scrollen, dann entsteht da vielleicht auch ein Bild, wie es ist, Mama zu sein. Es gibt da diverse Kanäle, ich sag mal von sehr weich gezeichnet, cremefarben, alle Kinder tragen nur cremefarben, alles ist perfekt durchgestylt, die Wohnung sieht immer perfekt aus, also ich bin immer so total in awe, ja wirklich in Erstaunen, wie Mütter mit drei Kindern das hinkriegen, ihren Instagram-Kanal, ihren Feed so perfekt zu gestalten. Dann zu Hause sieht auch immer noch alles top aus, die Trockenblumen, alles ist in einem Farbton, der absolute Wahnsinn, ja. Aber natürlich auch, es wird ein Extrem gezeichnet, ja. Und dann gibt es auch andere Kanäle, die ein anderes Extrem zeichnen, ja, so Real Motherhood und echtes Mama sein und die so komplett so das Echte irgendwie präsentieren und zwischen dieser Bandbreite, sag ich mal, findet so, ich glaube, diese visuelle Welt oder die Idee statt, ja, und dann natürlich das echte Leben, ja, um uns herum. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich gar nicht so viel Vorstellungen hatte. Also ich bin tatsächlich bis dahin gar keinen Mama-Kanälen gefolgt, hatte also da jetzt gar keinen Input, gar keinen Feed, den ich täglich bekommen habe. Aber auch, es war Corona, also ich bin 2021 beziehungsweise 2020 schwanger geworden und 2021 wurde unser Sohn geboren. Ja, also das heißt, ich hatte zu der Zeit wenig Kontakt mit Müttern, mit Menschen im Allgemeinen, im Real Life. Und dann aber auch, muss ich sagen, dass viele meiner Freundinnen, dadurch, dass ich auch oft umgezogen bin, ich habe auf Bali gelebt, ich habe in Hamburg gelebt, in Berlin, in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, also in Niedersachsen auch. Also ich bin viel umgezogen, sodass ich auch einige Freunde verteilt habe. Ja, einige meiner engen Freunde wohnen in Berlin, Hamburg, Bali, so. Und das heißt, ich habe auch so deren Mama-Alltag echt auch nicht mitbekommen in dem Sinne von Everyday Life, so. Sodass ich tatsächlich, und ich habe auch nicht wahnsinnig viel Literatur gelesen irgendwie und mich damit, ich sage jetzt mal, eingehend beschäftigt, ja. Ich hatte eher immer ein intuitives Gefühl dazu, so kann ich das beschreiben. Und ich wusste, ich werde das gut machen und ich wusste, es wird gut, irgendwie so. Und ich hatte auch kein intrinsisches Bedürfnis, was ja manche Frauen haben oder auch viele Frauen haben, habe ich neulich gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, unbedingt Mama zu werden, bis mein Partner gekommen ist. Und für mich stand das Mama werden auch immer mit dem Partner. So, ja. Und dann hat sich dieses Bedürfnis ganz organisch auch entwickelt. Und vielleicht hast du ja auch meine Folge gehört, in der ich auch darüber ganz offen reflektiert habe. Ja, Mama werden, ja, nein, Pro, Cons, Ängste, Gedanken dazu. Und ja, das hat sich sehr organisch entwickelt, dieses Bedürfnis, Mama zu werden. So, erstmal das dazu, dass ich vielleicht gar nicht so viele Bilder hatte. Und ich hatte schon aber auch, muss ich sagen, so Sätze im Kopf von Freundinnen, dein Leben ist vorbei, es ist wahnsinnig anstrengend, Schlafentzug, also solche Schlagwörter hatte ich schon gehört, sage ich mal so, aber ich habe natürlich den Inhalt nicht verstanden. Also sagen wir mal so, Worte, also das ist einer meiner absoluten Lieblingssätze übrigens, Worte sind leere Hüllen, bis wir sie mit Bedeutung füllen. Worte sind leere Hüllen, bis wir sie mit Bedeutung füllen. Also wenn ich jetzt zu dir sage, Mama sein kommt mit Schlafentzug einher, dann hast du eine leise Idee, vielleicht weil du mal übernächtigt warst oder so oder irgendwie abends getrunken hast oder hattest einen Jetlag und dann hast du vielleicht eine leise Idee, wie sich das anfühlt, aber wirklich über ein Jahr lang Schlafentzug zu haben, wie sich das wirklich anfühlt und auswirkt auf dein Leben, das hast du einfach nicht, diese Erfahrung, ja. Und ich glaube, das ist so wie mit so vielen Dingen im Leben, man kann sich da nicht wirklich Vorstellungen drüber machen. Man kann sich nicht wirklich da rein denken. Man kann rational Bücher lesen. Man kann auch, ja, also ich muss sagen, es gibt ja auch Frauen, die irgendwie sehr früh angefangen haben zu babysitten. Dazu gehöre ich zum Beispiel auch nicht. Ja, also oder die ganz viele Schwestern haben oder einfach mit vielen Kindern groß geworden sind und die wahrscheinlich ein realistischeres Gefühl dazu haben, was das bedeutet, Mama zu werden. Aber trotzdem ist es natürlich, ja, nochmal ein komplett anderes Game, wenn du selbst Mama wirst, weil beim Babysitten gehst du halt ganz punktuell irgendwo hin. Du hast deine 2-3 Stunden, die du dann irgendwie arbeitest und dann gehst du wieder nach Hause, ja. So, und dann bist du ganz konzentriert auf dieses Kind und du kommst dahin, um mit dem Kind zu spielen und wirklich fürs da zu sein, ja. Aber wenn du Mama bist, hast du das Kind halt, ja, häufig 24/7 und das ist natürlich ein ganz anderes Game, so. Und du musst Wäsche machen und den Haushalt und Essen kochen und sowas, ja. Also diese ganzen Dinge, die dann noch anfallen, also Das heißt, so sich wirklich darüber eine Vorstellung zu machen, ist sehr schwierig, glaube ich. Also eine realistische Vorstellung, weil das Mama-Sein so eine radikale Veränderung ist. Und ich glaube, wir hören ja sowas immer von Freundinnen aus dem Bekanntenkreis. Das ist eine Riesentransformation, das ist eine Riesenveränderung. Es verändert dein ganzes Leben, das Mama-Sein ist, habe ich natürlich auch alles gehört. Und solche Sätze wie, das Mama-Sein wird dein Leben radikal verändern und transformieren und du wirst ein komplett anderes Leben haben und all das. Solche Sätze habe ich natürlich auch gehört. Aber unser Ego ist ja gerne mal ignorant, ja, und sagt so, ja, ja, das ist bei anderen so, bei mir ist das nicht der Fall. Ja, und so ein bisschen habe ich auch gedacht, muss ich ehrlich zugeben, dass ich dachte, ja, also ich werde ein Kind bekommen, aber es geht ungefähr genauso danach weiter. Also ungefähr so, ja, also so war meine Idee. Und ja, ich werde mich bestimmt verändern, aber jetzt auch nicht total. Ich habe ja schon so viel innere Arbeit gemacht und so viel transzendiert und transformiert und Heilung betrieben seit über 15 Jahren. Also ja, da ist auch viel dran an diesem Gedanken. Und trotzdem die Veränderung, die es wirklich bedeutet, ein Kind zu bekommen, ein Kind in einem eigenen Körper ranwachsen zu lassen, diese Veränderung, die können wir nicht erdenken, die können wir nicht erspüren im Vorhinein, was das wirklich bedeutet. Und unser Ego hält gerne an dem Alten fest, ja, an unserer alten Identität. Es möchte Kontrolle haben, es möchte wenig Veränderung. Und genauso habe ich auch gedacht, ja, es werden sich Dinge verändern, aber jetzt nicht so, ja, wie naiv, wie süß eigentlich, ja. Und man kann das Bedürfnis unseres Egos ja auch nachvollziehen, dass wir nicht wollen, dass sich irgendwas grundlegend verändert, weil es ist ja irgendwie bedrohlich auch, ja, weil wir ja so ins Unknown gehen, ins Unbekannte gehen, wenn wir Mama werden. Und wir wissen nicht, wie es uns verändert. Wir wissen nicht, was es wirklich bedeutet. Da kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe große Teile unterschätzt, würde ich sagen. Unterschätzt und gleichzeitig auch nicht kommen sehen. Und also was ich total unterschätzt habe, ist der Schlafentzug und was das macht und wie erschöpft man ist. Und besonders dann, wenn man noch einen Beruf oder eine Berufung hat, der man gerne nachgehen möchte, in der man wirken möchte und am nächsten Tag irgendwie klare Gedanken fassen will, dann ist das absolut belastend und ist absolut krass. Also wenn man nächtelang nicht schläft und dann am nächsten Tag irgendwie, ja, einige Male, wo ich dachte, oh Gott, ja, jetzt irgendwie vor die Kamera treten und ich habe kaum gepennt, ich habe selber gar kein Yoga gemacht, ich fühle mich so in meinem Körper irgendwie und dann jetzt was zu geben, das habe ich auf jeden Fall unterschätzt, wie viel Energie, also ich sag mal physische Energie, das wirklich kostet ein Kind, also einfach dieser Schlafmangel und diese ständige Aufmerksamkeit. Und ich liebe unseren Sohn abgöttisch, er ist das Wichtigste in meinem Leben. Und gleichzeitig ist es einfach anstrengend, wenn du wirklich präsent bist mit einem anderen Lebewesen und wirklich für seine Bedürfnisse da bist. Und das kann mir noch so viel Spaß machen, es ist trotzdem anstrengend. So. Und einfach dieses immer achtsam sein, immer aufmerksam sein, was braucht er so, ja? Wo sind Gefahrenquellen? Also das ist einfach anstrengend, ja? Einfach ohne jetzt was Großartiges gemacht zu haben, sondern einfach diese Präsenz mit dem Kind über den Tag ist anstrengend. Und das dürfen wir auch, finde ich, anerkennen. Wir dürfen uns dafür anerkennen, dass das anstrengend sein darf. Egal, wie sehr wir unser Kind lieben. Und wir dürfen, und das ist auch etwas, was ich über mich gelernt habe und was ich jetzt über mich weiß, ja, als wenn du deine ayurvedische Konstitution kennst, Vata, Pitta, Kapha, dann ist es ja so, dass die Kapha-Konstitution, die sind auch vom Immunsystem her sehr viel stabiler, sehr viel resilienter, resistenter auch gegen Krankheiten, Keime. Die können mit weniger Schlaf auskommen. Auch Pitta hat viel mehr Power, viel mehr Feuer als Vata-Menschen. Ja, die sehr viel Luft- und Ätherenergie haben. Die sind am fragilsten, die sind am sensibelsten. Das hat ganz viel Qualitäten, aber es hat auch Schwächen, ja. Und ich gehöre zu den Menschen, ich habe sehr viel Luft- und Ätherenergie. Ich habe auch ein bisschen Feuer, relativ wenig Erde. Aber ja, also für mich sind diese physischen Aufgaben, physische Anstrengungen, mit Keimen in Kontakt zu kommen von meinem Kind, sehr viel anstrengender als vielleicht für eine Mama, die mehr Kapha hat, die mehr Feuer und Erde hat in sich. Und ich als Typ, und das ist jetzt nur aus der ayurvedischen Sicht betrachtet, ja, also man könnte das Gleiche jetzt auch aus dem Konzept der Archetypen, man könnte das Gleiche aus dem Konzept des Human Designs angucken. Und dann würde man auch sehen, es gibt bestimmte Frauentypen, Archetypen, ayurvedische Doshas, Human Designs, für die das sehr viel, also ich meine, physisch auch leichter ist, das Mama sein. Und für manche, und da spreche ich jetzt von mir, ist es physisch einfach sehr anstrengend. So. Und das durfte ich erstmal anerkennen. Und das durfte ich erstmal wirklich wahrnehmen und sagen, wow. Ja, also für eine andere Mama, die sehr viel mehr Erde und Feuer hat, die sagt so, puh, da setze ich in einer halben Arschbacke ab und dann noch ein zweites und drittes Kind, kein Problem. So, das rocke ich irgendwie durch. Und für jemanden wie mich, der sehr sensibel ist und auch fragil, also mein Immunsystem ist sehr anfällig, da ist es einfach für mich anstrengend. Ja, und das habe ich zum Beispiel komplett unterschätzt. Ja, das wusste ich vorher nicht. So. Und das ist auch spannend, ja, uns selbst da kennenzulernen. Da können wir uns auch im Vorhinein damit auseinandersetzen, mit den unterschiedlichen Entwicklungsphasen eines Kindes und was passiert und all das. Und gleichzeitig ist natürlich nochmal was anderes, wenn du es erlebst und jedes Kind durchläuft diese Entwicklungsphasen auch unterschiedlich schnell oder langsam, ja. Und deswegen können Bücher natürlich helfen und wir können das alles lesen und so weiter, ja, so. Aber trotzdem ist es immer nochmal was anderes, wenn du es selbst erlebst, ja. Zum Beispiel, was ich auch nicht, also na klar, ne, sie zahnen wieder oder sowas, habe ich auch alles gehört, so im Freundeskreis, ja, mein Kind zahnt wieder und so. Aber was das wirklich heißt, so wenn dein Kind zahnt. Und bei uns war das tatsächlich recht mild, aber es gab dann irgendwie die Eckzähne und ich hatte keine Ahnung. Also es gibt viele Themen einfach, ne, also Realität versus Vorstellung, mit denen du dich im Vorhinein nicht auseinandersetzt, wo du dann einfach, sag ich mal, auch gezwungen wirst, dich damit auseinanderzusetzen, weil es jetzt auftaucht in deinem Realitätsfeld, so wie zum Beispiel Eckzähne. Und ich dann gelernt habe, okay, die Eckzähne haben einen Nerv bis hoch zum Auge und die können wiederum auf den Kopf drücken und können extreme Kopfschmerzen und sogar Schmerzen in den Ohren verursachen, wenn die Eckzähne kriegen. Und das war, also es war wirklich krass. Also ich habe noch nie mein Kind so schreien gehört über Stunden. Und dann musst du ihm irgendwie Paracetamol beziehungsweise Ibuprofen reinwürgen irgendwie und das Kind schreit einfach nur und alles, was nur noch geht, ist YouTube so. Und das waren zum Glück nur ein, zwei Nächte in den letzten 2,5 Jahren, die so extrem waren. Aber das sind dann so Extremsituationen, auf die du nicht vorbereitet bist, auf die du ja auch nicht wirklich vorbereitet sein kannst. So. Und ihn zu halten, ja, in seinem Schmerz in dem Moment, und dass man nicht viel tun kann, außer da zu sein und vielleicht ein paar Globulis geben und Füße massieren und solche Dinge und natürlich lieb haben und Grundbedürfnisse erkennen und so weiter. Aber dass es ja einfach Schmerzen gibt, durch die dieses Kind in Anführungsstrichen durch muss, Frustrationen gibt. Und das sind Dinge, die man, sag ich mal, erst lernt, wenn man Mama wird. Und ja, mit denen man wächst und die man erfährt. Und diese Momente sind auf jeden Fall herausfordernd und ja, schmerzhaft für einen selbst auch, weil man als Mama ja sehr verbunden ist mit dem Nervensystem des Babys, des Kindes und da extrem mitfühlt. Also für mich ist das wahnsinnig anstrengend, wenn es ihm schlecht geht, dann geht es mir auch immer schlecht. Also ich fühle da komplett mit, also bin komplett eingeloggt auch in sein Energiesystem und dann bin ich auch total angespannt und gestresst. Also das ist nicht so witzig. Aber lass uns doch mal zu den schönen Dingen kommen, die ich auch nicht erwartet habe. Ja, Vorstellung versus Realität. Ich muss sagen, und ich habe das, glaube ich, gesagt, da war Bodhi, ich glaube, 1 oder 2 Monate. Und ich habe gesagt, ich weiß noch genau, ich habe mit meiner Freundin, war ich am Telefon, ich habe gesagt, ich habe es mir nicht so schön vorgestellt. Ich habe es mir wirklich nicht so schön vorgestellt. Und das stimmt. Also ich kann das bestätigen bis jetzt, dass ich es mir nicht so schön habe vorgestellt. Also ich wusste nicht, was es auf einer energetischen Ebene mit mir machen würde. Ich wusste nicht, wie sehr mich mein Kind verändern würde. Ich wusste nicht, wie sehr es mein Herz erweitern, öffnen würde. Ich wusste nicht, wie tief ich lieben kann. Ich wusste nicht, wie viel Liebe ich empfinden kann für ein Wesen. Ich wusste nicht, wie selbstlos ich sein kann. Ich wusste nicht, ja, wie verliebt man sein kann in sein eigenes Kind. Und ich wusste auch nicht, wie sehr ich bereit bin, mich zu verändern durch ein anderes Lebewesen und mein komplettes Leben bereit bin und meinen Lebensrhythmus und wie ich lebe und wie ich arbeite und meine Gewohnheiten und wie sehr ich bereit bin, loszulassen und wie sehr ich bereit bin, mich transformieren zu lassen von diesem Wesen. Das habe ich vorher nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, wie sehr mein Herz öffnen würde. Nächste Frage, die ich finde, die ganz gut hier reinpasst. Und zwar, kannst du etwas zu Regretting Motherhood sagen? Ich hatte erst überlegt, gar nichts zu dieser Frage zu sagen, weil ich gar nichts zu dieser Frage sagen kann, habe ich gedacht. Aber jetzt ist mir tatsächlich, also irgendwie in Vorbereitung auf diese Folge wahrscheinlich, dieser Artikel über den Weg gelaufen von einer Frau, die sehr offen darüber spricht, also auf Deutsch Regretting Motherhood, also die Mutterschaft zu bereuen. Ja, die ganz offen über ihre Zweifel spricht und sie sagt sehr offen, dass sie ihre Kinder liebt, aber dass sie die Rolle der Mutter und der Mutterschaft manchmal bereut oder dass sie ihrem alten Leben hinterher trauert. Und ja, ich habe dann irgendwie diesen Artikel gelesen und die ganzen Kommentare darunter und ja, fand es sehr mutig, dass sie da so offen ist und über ihre Gedanken und Gefühle so offen spricht. Gleichzeitig ist natürlich auch die Frage zu stellen, muss man das so öffentlich machen, ja, wenn die Kinder das eines Tages lesen und was wird das mit denen machen? Ne? Das ist irgendwie auch eine Frage, die bei mir aufkam. Und gleichzeitig dann irgendwie habe ich mir die Kommentare darunter durchgelesen, weil ich fand es spannend, was denken andere darüber. Und es geht wirklich von absolutem totalem Unverständnis, Beschimpfungen, sehr viel Intoleranz und bis hin zu Verständnis und all dem, ja. Und ja, und jetzt möchte ich was dazu sagen. Und ich weiß, dass bei solchen heiklen Themen sagt man was dazu, sagt man nichts dazu. Und ich sage einfach mal dazu, was ich dazu fühle aus meiner eigenen Erfahrung, ja, was ich dazu denke aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich kann für mich sagen, für meine eigene Erfahrung, ich bin so glücklich und so dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen, Mama zu sein. Es ist für mich eine der schönsten Erfahrungen, die ich in diesem Leben machen durfte. Mein Kind zu sehen, jeden Tag, wenn ich aufwache und die Liebe wächst immer noch mehr und ich habe manchmal das Gefühl, oh Gott, wo soll diese Liebe noch hin? Mein Herz explodiert. Es tut wirklich auch teilweise weh. Also diese Liebe tut auch weh. Also es ist auch irgendwie so eine bittersüße Liebe, weil es ist so, oh, man weiß auch, dieser süße kleine Zwerg, der wird einfach groß werden. Das wird einfach ein erwachsener Mann sein. Und die Tage sind gezählt, wo er bei mir im Arm liegt und bei mir im Arm schläft. Und das ist manchmal so, oh, heartbreaking. Und ich habe keine Sekunde bereut, Mama zu werden. Ich persönlich, ja. Ich kann ja nur von mir sprechen. Und ich sage es aber mal, ich möchte auch gern nochmal Mama werden. Bin zutiefst dankbar für diese transformierende, lebensverändernde Erfahrung, weil ich heute nicht der Mensch wäre, der ich geworden bin durch meinen Sohn. Ich sehe ihn als einen Lehrer, der zu mir gekommen ist. Also er lehrt mich ganz, ganz viel, mein Leben zu verlangsamen, mehr im Einklang mit meinem Frausein zu leben, weniger zu arbeiten, die wichtigen Dinge im Leben zu priorisieren, ja, noch klarer zu sehen, was wirklich wichtig ist. Und dafür bin ich ihm zutiefst dankbar einfach. Und ich finde es wunderschön, Mama zu sein. Und gleichzeitig, so, ja, für alle, die schwarz-weiß denken, es ist beides gleichzeitig möglich. Und das würde ich am liebsten auch immer bei solchen extremen Reaktionen, die bei Posts stattfinden, sagen, es kann beides sein, ja. Gleichzeitig kann ich es nachvollziehen, dass es Frauen gibt, die vielleicht ihrem alten Leben hinterher trauern und die sich in der Rolle als Mutter nicht so wohl fühlen. Und ich finde, wir dürfen anerkennen, dass es sehr unterschiedliche Frauentypen gibt. Ja, Stichwort Archetypen, Stichwort Konstitution, Stichwort Human Design. Also diese ganzen, das sind ja alles Konzepte, ja, die uns helfen, uns ein bisschen besser zu verstehen in unserer Einzigartigkeit und auch Unterschiedlichkeit. Und es gibt Frauen, denen fällt die Frauen-Mutterrolle sehr viel leichter. Ja, die sind vielleicht, wie gesagt, im großen Familienkreis aufgewachsen. Die haben vielleicht ihre Schwestern gesehen, wie die Mütter geworden sind. Die haben eine gute Verbindung mit ihrer Mutter. Also die haben vielleicht ein positives Mutterbild, sage ich jetzt mal. Ja, und die spüren das auch sehr stark in sich. Und es gibt dann ganz andere Frauen, die vom Archetyp her einfach mehr die Entdecker und Abenteurer sind und die das nicht so stark in sich haben und die das vielleicht erst entwickeln können, dürfen, wenn sie wollen. Ja, und oder manchen gelingt es vielleicht auch nicht so. Und ich kann für mich persönlich sagen, für mich ist die Mutterrolle auch eine, die ich erst durch das Muttersein lerne und annehme und lieben lerne, ja, und lieben gelernt habe. Und die für mich nicht so instinktiv kommt. Die kommt für mich, also die kommt instinktiv, weil sie, ja, sie ist zutiefst instinktiv, aber sie kommt für mich nicht, sie ist für mich nicht mein allererster Archetyp Frau. Ja, wir haben unterschiedliche Archetypen in uns. Aber es ist ein Archetyp, den ich extrem entwickelt habe in den letzten 2,5, 3 Jahren. Und der mir sehr gut tut. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wir als Frau nicht so vielleicht auch verbunden sind, wie gesagt, mit dieser Mutterrolle, vielleicht auch negative Erfahrungen haben und dann sind wir eingeladen, ja, wir dürfen vielleicht sagen, okay, warum ist das so, ne? In unsere Vergangenheit schauen, uns unsere Familienkonstellation angucken, was ist unsere Verbindung zum Muttersein so und uns damit auseinanderzusetzen, ja, was sind unsere Konflikte damit, in der Gesellschaft vielleicht auch, großes Thema, ja, also all das können wir uns angucken. Und ich kann mir vorstellen, dass es Frauen gibt, die für die das Mutterwerden ganz viel hochholt, was vielleicht noch im Unbewussten, im Unterbewusstsein geschlummert hat. Alte Verletzungen, alte Wunden, Kindheitstraumata, Missbrauch und so weiter. Alles, was auch mit dem Körper zu tun hat, Süchte. Und wenn wir das nicht geheilt und integriert haben, dann kann so eine Schwangerschaft all sowas wieder triggern und hochholen. Und dann kann es sein, dass wir damit keinen Frieden machen mit dem Mama-Sein, wenn wir nicht bereit sind, dahin zu gucken, was da hochgespült wird durch das Mama-Werden, durch die Schwangerschaft. Ja? Und wenn wir festhalten an unserem alten Selbst, wenn wir sagen, ich will aber die Alte bleiben, ja, wovon ich auch vorhin gesprochen habe, wenn wir nicht bereit sind, uns verändern zu lassen von unserem Kind, wenn wir nicht bereit sind, uns verändern zu lassen von dieser transformativen Erfahrung, die da durch uns durch will, Kali, ja, Mother Kali, dann werden wir leiden. Ja, der Ursprung von Leid ist Anhaftung, hat der Buddha gesagt. Und das gilt besonders fürs Mama-Werden. Mama-Werden bedeutet auch ein Erwachensprozess, wenn wir bereit sind, uns erwachen zu lassen. So, wenn wir bereit sind, aufzuwachen, wenn wir bereit sind, alte Schichten und all das, weil wir nicht sind, loszulassen. Aber das kann schmerzhaft sein, aber noch viel schmerzhafter ist es, festzuhalten am alten Ich, an den alten Gewohnheiten, an den alten Strukturen, an den Denkweisen, an denen wir glauben, wer wir sind. Und ich kann mir vorstellen, dass dann, wenn wir ein solches Mindset haben, von Festhalten, ja, und für niemanden ist es leicht loszulassen, das ist fucking hart. Und wenn wir aber so festhalten, dann kommen solche Dinge zustande wie Regretting. Ja, also ich bereue das. Und wenn wir nach hinten schauen, ja, wenn wir immer zurückschauen. Und ich muss sagen, ich kann mir das manchmal gar nicht mehr vorstellen. Also es gibt so Momente, wo ich dann mit Marcel da sitze und wir uns versuchen zu erinnern, wie es war, als Bodhi noch nicht da war, also als unser Sohn noch nicht da war. Und es ist schwierig, sich daran zu erinnern. Ja, es ist schwierig, mir vorzustellen, wie es ist, ohne ihn zu leben, weil er gehört dazu, so, und er hat immer dazu gehört, also auf einer Seelenebene hat er immer dazu gehört. Ich möchte, ja, keine Sekunde missen. Jetzt ist es gerade eher so, dass ich manchmal denke, oh Gott, ich möchte nochmal in die Anfangsphase zurück, als er noch ein Baby war. Ich vermisse das, er ist jetzt schon so groß, oh Gott. Aber ja, wir leben nicht zurück, wir leben nach vorne. Und ich glaube, wir dürfen, und das wünsche ich mir sehr, dass wir mehr und mehr in einer Gesellschaft leben und auch, dass wir Frauen toleranter werden, untereinander, miteinander, auch wir Mütter vor allem. Es gibt nicht diesen einen Weg und dieses nur so geht es und schwarz-weiß, sondern dass wir uns alle Facetten erlauben. Ja, dass wir uns auch erlauben zu sagen, ja, es gibt Momente, wo ich mein altes Leben vermisse. Das heißt nicht, dass ich meine Kinder nicht liebe. Es gibt Momente, wo ich, ja, also wo und gleichzeitig, also es gibt diese Momente, wo ich das vermisse und das ist auch okay, das zu vermissen. So. Und gleichzeitig natürlich nicht zurückzuleben, ja, und nach vorne zu leben. Und die Frage ist, worauf möchte ich mich fokussieren? Ja, möchte ich mich darauf fokussieren, immer zu sagen, was alles nicht da ist? Also ich jedenfalls nicht. Oder möchte ich das Wunder anerkennen, was mir da in die Hände gelegt worden ist von Gott, von etwas Größerem, was ich erleben darf. So, ne? Genau, das ist so das, was ich dazu teilen möchte. Also wie gesagt, ich habe da totales Mitgefühl und Verständnis. Gleichzeitig kann ich es für mich nicht nachfühlen. Ich habe diese Erfahrung nicht gemacht und kann mir einfach, aber kann mir vorstellen, wie das zustande kommen kann, ja, durch diese Beispiele, die ich genannt habe. Und ich würde einfach jede Frau ermutigen, wenn sie diese Gefühle hat, zu gucken, wo kommen die her? Ja, welcher Teil ist vielleicht auch nicht gelebt? Ja, und was ich auch noch sagen wollte, ich bin sehr froh und dankbar, dass ich relativ spät Mama geworden bin, also Ende 30, weil ich sehr viel schon gelebt habe, weil ich mich recht stabil fühle in mir. Ich kenne mich ganz gut. Ich lebe meine Berufung. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man sehr früh Mama wird oder wenn man an einem Zeitpunkt Mama wird, wo das nicht der Fall ist, wo man in einem Umbruch ist, wo man unzufrieden ist in seinem Leben und dann, sage ich mal in Anführungsstrichen, muss man sich um die Bedürfnisse eines anderen Menschen kümmern und man selbst ist aber sehr bedürftig. Man braucht eigentlich selber noch ganz viel oder man hat viele ungeheilte Anteile und so und dann wird man Mama und ist in dieser Service-Rolle, dass dann diese Gefühle nochmal verstärkt werden von Regretting oder so. Ja, das kann ich mir auch total vorstellen. Und dann vielleicht so zu sehen und eine Freundin von mir, die sagt das immer so süß, die sagt immer, ach Wanda, das ist doch nur eine ganz kurze Weile. Das ist nur eine ganz kurze Weile. Und so ist es auch, ja. Also dieser Moment, wo unsere Kinder klein sind, ist so kurz. Also ein Blink of an Eye, wenn wir es in unserem gesamten Leben sehen, ja. Wenn wir angenommen, wir haben 75 Jahre zu leben oder 70 Jahre, dann sind irgendwie diese ersten 2, 3 Jahre, wo die klein sind, irgendwie, das ist so ein Blink of an Eye. So, ja, und sich einfach damit zu beschäftigen, wenn man diese Gefühle hat, das würde ich irgendwie ja raten oder mitgeben wollen, zu gucken, wo komme ich her, was brauche ich, was ist nicht gelebt, wo bin ich unzufrieden, was möchte ich leben, wenn meine Kinder groß sind, ja, also und wie kann ich das jetzt noch mehr genießen und noch mehr annehmen, was jetzt ist und was jetzt gerade mein Purpose ist, meine Aufgabe ist, nämlich Mama zu sein und das ist Teil meiner Berufung, Teil meines Purpose ist das Mama sein. Und es ist kein kleiner Purpose, es ist ein großer Purpose, eine große Aufgabe, sich um ein anderes Menschenwesen zu kümmern, so und eine andere Seele zu behüten und zu beschützen und zu führen und zu leiten und von ihr zu lernen. Das ist it's big, so. Und es ist ein Wunder. Und wie kann ich das mehr annehmen und wie kann ich mein Herz noch mehr aufblasen lassen? Also aufblasen im Sinne von, wie kann ich die Wände rund um mein Herz einreißen lassen? Wie kann ich noch mehr lieben? Wie kann ich dieses Wesen noch mehr in mein Herz nehmen und diese Liebe einfach durch mich durchströmen lassen? So, wie kann ich alles rauspusten lassen, was wer ich nicht bin, all die Enge und die Ängste und das Festhalten am alten Ich? So, ja, und zu erlauben, dich verändern zu lassen von deinem Wunderwesen, die Liebe zu erlauben, die Liebe durchfließen zu lassen und dieses Wesen vor dir einfach abgöttisch zu lieben. So, und die Liebe zu sehen in diesem Wesen und in dir zu sehen, das ist so das, was ich ja gerne mitgeben möchte. So, nächste Frage. Was sind die größten Herausforderungen als Mama bisher und wie gehst du damit um? Ja, eine große Herausforderung habe ich schon gesagt, das war auf jeden Fall so die ersten. Also bei uns hat es angefangen, anstrengend zu werden, so ab dem 9. Monat. Ich muss sagen, davor war es echt gechillt. Also Bodhi war so ein, oder ist auch immer noch so ein gechilltes Kind. So easy. Wahnsinn. Also ich habe immer so gefragt, was haben denn so die anderen so? Also es war super. Also unser Kind schläft durch. Also ab und zu mal an die Brust anlegen, kein Problem. Also tippitoppi so. Und dann fing das aber an so mit dem Zahnen. Ja, das weiß ich jetzt so im Nachhinein. Ne, dass die Nächte unruhiger wurden, 6-mal, 8-mal wach werden, unruhiges Rumgewälze, Schreien. Also dann habe ich so gemerkt, so puh, so, ne, jetzt wird es echt anstrengend, so ab 9 Monate. Und das ging dann wirklich so bis 1,5, würde ich sagen. Das war diese Zeit, wo die dann auch anfangen zu sitzen, zu krabbeln, zu laufen, so und wo auch so die größten Gefahrenquellen sind. Jetzt ist es zum Beispiel so, heute Morgen, ich habe geduscht. Und ich weiß einfach, der kann draußen sein, im Sandkasten dudeln, bei uns vom Tiny House und der wird sich jetzt nicht krass wehtun. Also der kann Gefahrenquellen einschätzen, so da ist nichts, was irgendwie, ja, der kann ein bisschen hinfallen, aber So, also das ist jetzt schon so mit 2,5. Ich habe einfach schon Vertrauen in ihn, er kennt die Umgebung so. Das ist schon mal ein ganz anderes Game. Also komplett anders als irgendwie so diese Phase. Und das weiß ich jetzt so rückblickend. Okay, das waren irgendwie so dieses, ich sag mal so dieses eine Jahr, was ich sehr anstrengend fand, oder diese 9 Monate, die ich besonders anstrengend fand. Aber es ist ja bei jedem anders, ja. Manche Babys haben Koliken und dann sind irgendwie die ersten Monate total anstrengend. Also das ist sehr individuell natürlich, aber rückblickend weiß ich das jetzt. So, das war herausfordernd. Ja, was ich, glaube ich, grundsätzlich herausfordernd finde oder besonders, muss ich sagen, herausfordernd fand, und natürlich gilt es auch immer noch, aber sind wirklich so diese unterschiedlichen Rollen. Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen Archetypen angeschnitten, also Urbilder. Und wir haben unterschiedliche Archetypen in uns vereint. Diese unterschiedlichen Rollen, die wir einfach in unserem Leben einnehmen, müssen wir noch nicht mehr über Archetypen sprechen, aber das Mama-Sein, das Partner-Sein, Freundin-Sein, Tochter-Sein, bei mir in dem Fall Landbesitzerin, Business-Ownerin, Mitarbeiter führen, Yoga-Lehrerin, Ausbilderin, Podcasterin, Autorin, Mama, so das alles unter einen Hut zu kriegen, das finde ich krass. Ja, und ich glaube, ich habe am Anfang tatsächlich auch noch mehr daran geglaubt, an dieses, nein, ich verändere mich nicht, nein, es bleibt ungefähr so, wie es vorher war. Und dieser Loslassprozess vom alten Ich, der hat ein bisschen gedauert, kann ich sagen. Und ich habe mich letztes Jahr entschieden, wirklich loszulassen und mich einzulassen auf diesen neuen Weg zu leben als Mama, auf diesen neuen Weg auch zu leben hier in Portugal, auf einen neuen Lebensrhythmus mich einzulassen. Und ich habe mich entschieden, deutlich runterzufahren, mein Arbeitspensum. Ich habe mich entschieden, den Podcast nur noch 2-mal im Monat zu veröffentlichen. Ich habe mich entschieden, weniger auf Social Media zu sein. Ja, so all das, mehr Zeit für meine Familie, für meinen Sohn zu haben, mehr Zeit auf dem Land zu verbringen, weniger live zu gehen, weniger online zu gehen, damit ich wirklich hier präsent sein kann, wo ich lebe, wirklich ankommen kann. So. Und das waren sehr, sehr wichtige Veränderungen. Die waren nicht leicht, weil es auch eine Stimme in mir gibt, die sagt, ja, aber du müsst noch mehr präsent sein und die Leute wollen das doch. So, und dann nein, was ist wirklich wichtig für mein Leben, ja? Am Ende meines Lebens, was ist wirklich wichtig für mich? Und da klare Entscheidungen zu treffen, und das habe ich gemacht und muss sagen, es fühlt sich jetzt sehr viel leichter an, wo ich losgelassen habe, wo ich einen großen Teil meines eigenen Anspruchs losgelassen habe, wo ich alte Wege, Dinge zu tun losgelassen habe, wo ich neue Wege umarme, Dinge zu tun. Und ja, das würde ich gerne allen Mamas mitgeben. Lass los. Lass immer noch los, ja. Das, vom alten Ich, und lass dich ein auf das, was dein Kind, deine Kinder dir zu lehren haben. Versuch dein Leben zu verlangsamen, soweit es geht. Weil ich glaube, nichts ist gut, wenn wir es unter Stress tun. Also so gut es geht, wenig Stress zu haben und dieses Mama-Sein genießen zu können und was auch immer zu tun, was wir dafür brauchen, um es genießen zu können. Und es gibt ja diesen berühmten Satz, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und daran glaube ich zutiefst, ja. Und wir leben ja nicht mehr in Dörfern. Wir leben abgeschottet voneinander, sehr individualistisch. Und es gibt ja viele Bewegungen hier in Portugal, die versuchen, genau das wieder umzudrehen und wieder zu einer anderen Lebensweise zusammen zurückzukommen, ja. Community Living und die gemeinschaftlicher leben wollen. Und es gibt ja auch Bewegungen in Deutschland, wo das so ist, ja, wo Menschen wieder zusammenziehen und alleinerziehende Mamas in Mama-WGs ziehen und so weiter, was ich großartig finde. Weil ich glaube, wir brauchen dringend Unterstützung. Wir brauchen gegenseitige Unterstützung. Und diese Idee, dass wir es irgendwie alleine tun müssen, dass wir als Mamas alleine zu Hause sind mit den Kindern, das ist einfach keine gute Vorstellung, finde ich. Also, und ich glaube, wir alle wissen, dass so Situationen, wo irgendwas passiert, wo das Kind krank ist oder, dann bist du irgendwie alleine damit. Und das ist einfach scheiße, so. Und ja, sich sein eigenes Dorf aufzubauen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, sich sein eigenes Dorf zu kreieren, wie auch immer das aussehen kann, mit Babysitterinnen Und auch hier, es geht nicht um die Extreme, es geht nicht darum, sein Kind abzuschieben, sondern es geht darum, sich Unterstützung zu holen. Es war früher ganz normal, ja, dass wir unterschiedliche, wenn man sich afrikanische Dörfer anguckt, da hat die Tante, die Schwester, die Nachbarin das Kind, die Kinder laufen da alle rum. Es gibt nicht so dieses, das ist mein Kind, so, ja, so gut, die haben meistens auch mehrere Kinder irgendwie. Aber da gibt es nicht so dieses, es ist mein Kind und ich muss es kontrollieren, sondern es ist so, ja, man teilt auch diese Erfahrung Mama sein irgendwie. Man teilt sie auch vielleicht mit Menschen, die keine eigenen Kinder haben oder so. Und das finde ich irgendwie so natürlich und auch so schön, wenn man das teilt. Und gut, in unserer heutigen Zeit, ja, dann ist es eben eine Babysitterin oder es ist eine Leihoma oder ein Au-pair. Und ich finde, wenn dadurch das Leben leichter wird und wir auch eine bessere Mama sein können, ja, indem wir uns auch Zeit für uns nehmen, indem wir Zeit nehmen für unser Wirken, indem wir uns Zeit nehmen für die Partnerschaft, wo wir abends weggehen, und wir dadurch eine präsentere, glücklichere Mama sind, dann ist es doch großartig. So, und es geht nie, ich finde, es geht nicht um die Extreme. Ja, es geht nicht darum, das Kind abzuschieben oder, ja, und es geht sowieso nicht um irgendwie diese Competition-Gedanken, ja, die leider häufig unter Müttern stattfinden. Ja, was ist das bessere Mütterkonzept? So, ich glaube, wenn die Mama glücklich ist und zufrieden ist, dann ist auch das Kind glücklich und zufrieden. Ja, also, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die Balance finden zwischen den unterschiedlichen Anforderungen, den unterschiedlichen Rollen und sich dann immer wieder einzulassen. Ja, zum Beispiel jetzt gerade, ich habe jetzt gerade ein Zeitfenster, wo ich diesen Podcast aufnehme. Danach weiß ich, okay, dann bin ich wieder in der Mama-Rolle. Und danach, heute Abend, habe ich eine Q&A mit einer Ausbildungsgruppe. So. Und ich switche zwischen den Rollen, ja. Vorhin war ich mit meinem Partner frühstücken, nur wir zwei in der Partnerrolle. Dann bin ich irgendwie in der Podcasterin-Rolle, dann bin ich in der Mama-Rolle und dann bin ich in der lehrenden Funktion. Und dieser Switch und den hinzukriegen, das ist überhaupt nicht leicht. Ganz ehrlich, ja. Das ist überhaupt nicht leicht. Und das irgendwie zu balancieren, Time zu haben, Partnerschaft und all das. Aber ich glaube, man wächst da rein und man kann es hinkriegen. Und ich würde für jedes System immer sagen, unbedingt reduzieren. Ja, schau, dass es weniger Aufgaben sind, dass es möglichst wenig Überforderungsmöglichkeiten gibt, sondern versuch zu reduzieren, so die Aufgabenfelder und dass es eben kein Stress wird, so zwischen den Rollen zu switchen, sondern dass es irgendwie freudvoll auch geht, ja, dass du dich auf die unterschiedlichen Momente auch freuen kannst und einlassen kannst auf den Moment und ja, hol dir unbedingt Support, so dass du ja die beste, ich mag das Wort beste nicht, aber die freudvollste, die glücklichste Version deines Mama selbst sein kannst. So, dass du es genießen kannst, Mama zu sein, so und was auch immer das für dich braucht. So, und da sind die Frauen auch wieder unterschiedlich. Ja, manche brauchen mehr Me-Time, manche weniger, manche müssen einmal am Tag alleine sein, so und schon der Dalai Lama hat gesagt, ja, jeder Mensch sollte einmal am Tag alleine sein und einfach sich selbst spüren, sein Energiesystem spüren, seinen Körper spüren. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr gesund. Deswegen, ich glaube, wir Mütter dürfen uns entlasten. So, nächste Frage. Was war bisher dein größtes Learning für dein eigenes Wachstum aus dem Mama-Werden? Puh, da gibt es natürlich eine ganze, ganze, ganze Menge. Ich habe, glaube ich, schon einige genannt, aber ich kann es auch nochmal wiederholen, beziehungsweise nochmal auf den Punkt bringen und ich glaube, das ist der Ego-Cracker, den das Mama-Sein definitiv bedeutet. Es knackt dein Ego, wenn du es zulässt. Wenn du allerdings festhältst, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dann wird es unangenehm. Also lass Kali durchrauschen. Es klingt so easy peasy, ne? Aber weil Mama-Sein bedeutet Verzicht, es bedeutet Loslassen, es bedeutet In-Service sein. Es bedeutet wegzugehen von deinem Ego, vom Ich. Was will ich, was tut mir jetzt gerade gut, sondern in erster Linie stehen die Bedürfnisse deines Kindes an erster Stelle. So. Und das ist absolut Service, absolut im Service sein, absolut, ich sag mal, Mutter-Theresa-Energie, ja, also wirklich für das Kind zu kochen, also all das, was zur Care-Arbeit dazugehört, Kind anziehen, Kind ausziehen, Windeln wechseln, das Haus putzen, all diese, ich sag jetzt mal, häuslichen Aufgaben, diese Care-Arbeit, die ja viel zu wenig gewertschätzt wird auch in unserer Gesellschaft, die wirklich anzunehmen und da auch eine Freude vielleicht sogar dran zu empfinden. Ja, also ich habe so dieses Beispiel, ich bin zum Beispiel jemand, Kochen gehört nicht zu meinen Leidenschaftsbereichen, es gehört nicht zu meiner Passion. oder zu meinen Hobbys zu kochen. Und vielleicht hast du ab und zu jetzt mein Instagram-Feed gesehen und gesehen, ich koche jetzt ab und zu. Ich mache Sauerkraut, ich koche Marmeladen ein, ich mache Müsli-Riegel und sowas. Und ich bin da reingewachsen so und ich sage ja dazu. Aber fällt mir das leicht? Nein, das fällt mir überhaupt nicht leicht. Das sind solche Dinge, die fallen mir gar nicht leicht. Fällt es mir leicht, eine halbe Stunde Meditation zu setzen? Fällt mir sehr leicht. Ich liebe das, ja. Also all das, was mit Spiritualität zu tun hat, fällt mir wahnsinnig leicht. Lesen, stundenlang Vorträge halten und so weiter. Aber diese, sag ich mal, down-to-earth praktischen Dinge, das ist eher etwas, was ich lernen darf. Ja, was Teil meiner Lernaufgabe ist. Und ich glaube, wo auch immer deine Lernaufgabe ist, ja, wenn wir sozusagen da Nein zu sagen, nein, oh Gott, das will ich nicht, oh Gott, dann wird es halt, dann wird es hart, dann wird es anstrengend so. Und ich glaube, Teil des Mama-Werdens, des Elternwerdens ist auch dieses Zulassen der absoluten Verletzlichkeit. Dein Herz weit, die Türen deines Herzens weit aufblasen zu lassen und den Wind wirklich durchfegen zu lassen und deine Herzkammer wirklich zu entrümpeln, wie eine Freundin von mir sagt. Ja, also wirklich zu erlauben, dein Herz wieder ganz weit zu öffnen. Das bedeutet auch ganz verletzlich zu werden. Und diese Liebe zuzulassen, die du bist, die du in dir trägst, aber die auch dein Kind ist und die es dir tagtäglich zeigt und einfach so sehr zu lieben und das zuzulassen, das macht halt wahnsinnig verletzlich, weil irgendwie so ein Teil deines Herzens außerhalb von dir rumläuft irgendwie gefühlt, ne? Und das ist wow, das ist wow. Also ich finde, Mama sein bedeutet wahnsinnig verletzlich zu sein und das ist okay so. Es ist okay. Und was es wirklich bedeutet, bedingungslos zu lieben, dieses Wort hat für mich eine neue Bedeutung bekommen. Ich glaube, ich weiß auch erst jetzt, was es bedeutet. Ich glaube schon, dass man es auch vorher wissen kann, auch ohne Kind. Das glaube ich schon. Je nachdem, wie offen das eigene Herz ist, wie weich das eigene Herz ist, wie viel Liebe wir zulassen können. Ich glaube auch, dass man ein Kind, zum Beispiel ein Tier ja bedingungslos lieben kann. Ich habe auch schon mein Leben riskiert für meinen Hund, der jetzt nicht mehr lebt, aber ja, also den habe ich auch unglaublich, also geliebt so. Und trotzdem ist die Liebe, die ich gerade empfinde, für unseren Sohn nochmal next level, muss ich sagen. Ja, was habe ich noch gelernt? Ich habe einiges schon gesagt. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, wie wertvoll es ist, einfach nur zu sein. Einfach nur im Moment zu sein, nichts zu erreichen, nicht produktiv zu sein, nichts zu machen, nichts zu kreieren, weil ich kreiere unheimlich gerne, aber das kann auch zu einer Sucht werden, ja, immer was zu machen, zu tun. Und ich habe wirklich gelernt, auch mich in dem Moment noch mehr zu entspannen, Zufriedenheit zu erfahren und zu fühlen, indem, dass ich einfach nur da bin und atme und wahrnehme und fühle. Also auch ein Rückfinden zur Sensibilität, zur Verlangsamung, zur Achtsamkeit, im Moment sein mit meinem Kind. Und wie wertvoll das ist, wie kostbar diese Momente sind. Und dankbar zu sein, ja, für jeden Moment meines Lebens und mir immer wieder vor Augen zu halten, dass es eine sehr kurze Weile ist. In the blink of the universe. So, ja, das Universum macht einmal blink und schon ist dieser Moment vorbei. Und ja, diese Kostbarkeit zu wirklich zu fühlen. Ich muss sagen, ich bin mehr mit der Endlichkeit des Lebens in Verbindung und also mit der Endlichkeit des menschlichen Lebens und gleichzeitig mit der Unendlichkeit des Seelenlebens. Aber auf der menschlichen Ebene mache ich nur einmal jetzt gerade diese eine Erfahrung mit diesem Kind. Und das ist wahnsinnig kostbar und das ist ein Geschenk und das wirklich zu fühlen und das fühle ich auch nicht in jedem Moment. Manche Momente sind einfach sehr anstrengend, aber so die meiste Zeit schon, ja, und immer mehr das zu fühlen und die Kostbarkeit und das ist etwas, was ich immer mehr in meinem Herzen spüre und einlade und ja, diese Liebe immer mehr durchfließen zu lassen, diese Liebe immer mehr zu werden auch, zu verkörpern. Alright, wir haben noch zwei Fragen. Und zwar die Frage, wärst du auch ohne Kind erfüllt und glücklich? Ja, wahrscheinlich, weil ich wüsste nicht, was mir fehlt. Ich wüsste es nicht. Lass uns ein anderes Beispiel nehmen. Ja. Ich habe meine Augen tatsächlich lasern lassen, aber ich war sehr, sehr blind. Also kurz vor, wirklich, also ich hatte sehr, sehr starke Kurzsichtigkeit. Also wirklich, ich glaube -8 oder so hatte ich. Also wirklich extrem. Also heißt, ich wusste nie, wie es ist, die Welt ganz klar zu sehen. Bis zu dem Zeitpunkt. Also ich wusste es natürlich, wenn ich eine Brille auf hatte oder Kontaktlinsen drin hatte, aber ohne Brille wusste ich einfach nicht, wie sieht denn die Welt aus, wenn sie ganz scharf ist. Ja. Und so ist es wahrscheinlich auch wie mit dem Kind, dass wir erahnen können, wie es ist, ein Kind zu haben. Aber wenn es nicht da ist, dann fehlt uns vielleicht auch nichts. Ja. Und ich muss aber sagen, für meinen persönlichen Teil, ich hätte schon die Angst gehabt, dass ich es irgendwann bereue oder irgendwann vermissen werde, so, wenn ich mich dagegen entscheide. Und ich habe irgendwo gespürt, dass das zu meinem Weg auf dieser Erde, zu meiner Bestimmung dazugehört, Mama zu sein und eine Seele, vielleicht auch zwei Seelen in diesem Leben begleiten zu dürfen. Vielleicht auch noch mehr Seelen, who knows? Aber so, ja, dass ich wirklich diese Erfahrung machen möchte. Und gleichzeitig kann ich für mich sagen, dadurch, dass ich meine Berufung schon vor meinem Kind gefunden habe oder auch einen Teil meiner Berufung auf jeden Fall sehr gelebt habe, war ich schon sehr erfüllt und zufrieden in dem, dass ich schon das gefunden hatte und auch schon erfolgreich war und irgendwie für mich was geleistet habe, also dieses Gefühl auch, ich habe was für mich erreicht und geleistet. Es war mir irgendwie wichtig, das zu haben, bevor ich ein Kind bekomme. Und auch dieses Gefühl, dass ich einen Großteil meiner Kindheitswunden, Erfahrungen für mich integriert und geheilt habe. Vielleicht nicht ganz geheilt, aber zumindest einen großen Teil. Und dass da keine bösen Überraschungen mehr gibt oder so, sondern dass ich da schon sehr gut in Kontakt war mit meinen Dämonen und mit meinen Ängsten und meinen Schattenseiten und all dem. Und dass ich da schon sehr tiefe innere Arbeit gemacht habe, bevor ich ein Kind bekomme, weil ich einfach so wenig wie möglich unbewussten Scheiß an mein Kind weitergeben möchte. Sagen wir es mal so ganz direkt, ja. So wenig wie möglich. Und das heißt natürlich nicht, dass ich nicht noch einiges habe, was ich meinem Kind weitergebe, auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube doch in einem größeren Teil, dass sehr vieles ich schon integriert habe und so, dass mein Sohn zukünftige Kinder hoffentlich so wenig wie möglich Verletzungen davon tragen, ja, von ihrer Kindheit, von ihren Erfahrungen, die sie machen. So, und gleichzeitig sind wir Menschen und wir sind fehlerhaft und natürlich wird es wahrscheinlich eines Tages, werde ich es erfahren, wird Bodhi sich mit mir hinsetzen und sagen, Mama, das fand ich richtig kacke, das und jenes, ja. Aber ja, überhaupt diese Bereitschaft zu haben, glaube ich, ne, hatten, glaube ich, viele unserer Eltern vielleicht nicht, sich hinzusetzen mit uns und sich mal anzuhören, ja, wie war denn eigentlich deine Kindheit für dich? So. Und um zurückzukommen zu dieser Frage, ich glaube, ich könnte sehr erfüllt leben, auch ohne Kind. Ich glaube, ich könnte sehr viel Glück und Erfüllung aus meiner Berufung, aus meinem Wirken, und mit Berufung ist ja nicht nur der Beruf gemeint, sondern einfach mit dem Wirken in der Welt, in dem, was ich tue, zu erfahren und zu fühlen. Ich kenne auch einige Frauen, die keine leiblichen Kinder bekommen haben, aus unterschiedlichen Gründen, die aber trotzdem ihre Mutterrolle zum Beispiel total leben und ihr Mama-Sein total leben, die zum Beispiel eben babysitten für andere Familien, die für andere Familien kochen, die andere Familien unterstützen in ihrem Familienalltag. Ja, also so, sag ich mal, eine Art Leihoma sind und damit ganz viel Gutes in die Welt bringen oder die Patentante sind oder die mit Hunden Gassis gehen aus dem Tierheim, also dieses mütterliche trotzdem Leben, so. Und das finde ich ganz wundervoll, immer wenn ich solche Beispiele höre, ja, dass wir unsere Mutterschaft auch leben können, auch wenn wir keine vielleicht leiblichen Kinder bekommen haben. Und natürlich auch die Möglichkeit, ein Kind zu adoptieren, was ich auch für mich, für uns nicht ausschließen kann, dass das vielleicht auch noch passiert in diesem Leben, einfach nochmal einem Kind ein Zuhause zu geben, was keinen guten Start hatte, so in diese Welt. Und das ist natürlich ein sehr großes soziales Projekt und eine sehr große Aufgabe. Und ich bewundere Menschen, die das tun und da Ja zu sagen, weil ich habe da, seitdem ich Mama bin, noch mehr Respekt vor, weil wir damit ja auch ganz viele unbewusste Verletzungen und Vorerfahrungen des Kindes ja auch mittragen. Und das kann durchaus sehr herausfordernd sein, was ich so mitbekommen habe, auch durch Bekannte. Und dennoch ist natürlich eine wahnsinnig gute Tat. Genau, also ich zu dieser Frage, ja, ich glaube schon und ich könnte glücklich sein und gleichzeitig, ja, möchte ich nie wieder ohne mein Kind sein und bin sehr, sehr glücklich und erfüllt, Mama sein zu dürfen. Nächste Frage und damit auch letzte Frage, inwieweit hat sich die Partnerschaft mit dem Kind geändert, beziehungsweise wie hat es eure romantische Beziehung beeinflusst? Ja, eigentlich hatte ich ja gehofft, dass Marcel jetzt auch hier mit mir sitzt. Aber er hat mir erlaubt, dass ich darüber sprechen darf. Und ich glaube, da darf man sich auch keine Illusionen machen. Natürlich verändert es die Beziehung. Also einfach, dass eine dritte Person da ist, verändert die Dynamik. Also plötzlich ist es ein Familiensystem. Plötzlich, ja, gibt es verschiedene Rollen. Rollen, in die beide erstmal reinwachsen dürfen. Mama sein, Papa sein, die neu sind, die intuitiv sind auch und die instinktiv sind, aber trotzdem sind sie neu und es geht darum, ein altes Ich loszulassen und das ist nicht nur angenehm, ja. Wir haben darüber gesprochen, Carly. Und auch für den Mann, ja, eine Struktur zu finden für alle Beteiligten, einen Rhythmus zu finden für alle Beteiligten, der sich gut anfühlt, der sich richtig anfühlt. Wer übernimmt die Caretaker-Rolle so? Und es ist ja leider immer noch so oder häufig noch so in unserer Gesellschaft, dass im Default es immer die Frau ist, wenn nicht drüber gesprochen wird, dass die Frau zurücksteckt, dass die Frau aus dem Beruf geht. Und ich bin glücklich, dass sich das immer mehr verändert und es immer mehr bewusste Männer gibt, ja, und wo ganz bewusst darüber gesprochen wird und wirklich 50-50 und auf Augenhöhe und beide wollen sich gleichmäßig ums Kind kümmern. Und gleichzeitig ist ja häufig aber auch eine finanzielle Frage so, ne, wer hat irgendwie den Job, der die Familie tragen kann und so weiter. Aber ich finde es so wichtig, dass man darüber spricht, auch besonders im Vorhinein am besten. Wie wird es sein, wenn das Kind da ist? Wie lange möchte man sich Elternzeit nehmen? All diese wichtigen Fragen und ist das okay für dich? Und ja, manche Frauen sind da, sag ich mal, auch ganz konsequent und sagen, ich steige jetzt aus dem Beruf aus oder ich trete jetzt komplett zurück für die nächsten Jahre und möchte einfach Vollzeitmama sein und möchte diese Zeit ganz bewusst mit meinem Kind genießen. Und manchmal sagen es auch die Papas, ja, die sagen, ey, ich find's voll geil und ich koche mega gern und habe da eine Leidenschaft für. Und aber ich find's voll wichtig, dass man als Familie da den richtigen Rhythmus für sich findet, sodass ja, es einfach keine bösen Überraschungen gibt, so, ne? Und trotzdem ist es nochmal anders, selbst wenn man es besprochen hat häufig. Und dass man sich eben auch gegebenenfalls unbedingt Support holt, weil es ist einfach eine Überforderung, finde ich. Also es ist eine Überforderung, wenn man arbeiten möchte, Familienalltag, Haushalt managen, Kind, Partnerschaft oder Kinder, das ist per se eine Überforderung so. Und ne, man sagt nicht umsonst, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und man braucht die Unterstützung, heißt das einfach. Man braucht auch die Community, man braucht den Austausch untereinander und auch die emotionale, mentale Unterstützung und auch immer, ne, ich koche mal eben was, komm, ich koche für deine Kinder was mit. So, also einfach, dass man sich auch praktisch unterstützen kann. Ja, und oder eine Familie ist krank und die andere sagt, komm, wir ich fahre schnell zur Apotheke, schnell, ich gehe was einkaufen für dich. Also all solche Möglichkeiten zu haben und eine Haushaltshilfe zu haben, also die wirklich auch in Anspruch nehmen zu können, ne? Das heißt, wir waren uns, sag ich mal, darüber bewusst, dass wir, weil wir ja auch ausgewandert sind und wir wussten, wir haben keine Familie, keine Freunde im Umkreis, wir brauchen Unterstützung. Das heißt, wir haben ja sehr früh, aber da war Bodi ungefähr so 9, 10 Monate alt, haben wir eine Art Au-pair-Mädchen gehabt, die jetzt selber ein Kind bekommen hat und die dann bei uns gewohnt hat und die einfach hier war und wo es einfach diese Möglichkeit gab, dass ich irgendwie im Nebenzimmer bin und sie mit dem Baby irgendwie gespielt hat mit Bodi und dann konnte ich mal eine Stunde was für mich machen und das hat einfach so viel erleichtert oder es gab irgendwas auf dem Land zu tun und sie ist mitgekommen und also einfach, oder hat mal was gekocht für ihn oder so, das war einfach Gold wert, so diese Unterstützung zu haben, ja, weil wir einfach niemanden haben, also hier, wo wir sagen können, hier, so, ne, ich drück dir mal das Kind auf den Arm, irgendwie Schwester, Bruder, Mama und ich kann auch jetzt nachvollziehen, warum einige da wieder zu den Eltern zurückziehen oder in die Umgebung der Eltern, um einfach auch diesen Familiensupport zu haben, ne, also die Unterstützung, aber natürlich auch Oma und Opa in der Nähe zu haben, das ist natürlich unglaublich viel wert, also das kann ich jetzt noch mal besser nachvollziehen. Ja, wie hat sich unsere Partnerschaft verändert? Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall eine Zeit gebraucht, um uns so ein bisschen reinzuruckeln, sage ich jetzt mal, in diesen neuen Lebensrhythmus. Und gleichzeitig hat das irgendwie sehr organisch, haben wir uns da irgendwie reingefunden und Und vieles, glaube ich, fühlen wir, wenn wir mit unserer Intuition verbunden sind. Wir spüren auch, was richtig ist, was die richtige Entscheidung ist. Und wir sind da zum Glück auch sehr auf einer Wellenlänge, auch so, was den Umgang angeht mit unserem Kind. Und das ist sehr harmonisch und funktioniert sehr gut. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch gemerkt, und nochmal mehr, weil wir ja auch im Tiny House wohnen. Das heißt, wir haben nur einen Raum, wir haben keine Rückzugsmöglichkeit, dass wir natürlich ganz bewusst uns Paarzeit nehmen dürfen, ja, und da nochmal gezielt auch wirklich den Fokus drauf zu setzen. Und weil häufig das eben das ist, was irgendwie so hinten runterfällt. Und mir ist es sehr bewusst, wenn unsere Beziehung nicht funktioniert, dann funktioniert alles nicht, ja. Also unsere gesamte Vision, unser Farmprojekt, ja, also unser gesamtes Leben. Ja, und wenn du eine Beziehung hast und ein Familiensystem hast, dann wirst du es nachvollziehen können. Ja? Wenn irgendwas in der Beziehung schief hängt, dann ist das ganze Leben häufig in Schieflage. Und das heißt, das sollte die oberste Priorität haben, die Beziehung, wie ich finde. Und das heißt, es nicht zu vernachlässigen, diese Paarzeit, was natürlich phasenweise normal ist, besonders wenn man ein Kind bekommt oder mehrere hat, aber dann auch wieder zurückzukommen und zu sagen, warte mal, wir machen jetzt einmal die Woche irgendwie ein Date und wir gehen abends essen und dann passt eben die Oma auf oder Babysitter so und wir nehmen uns die Zeit für uns und wir machen irgendwie wirklich Dates. Und ich glaube, ja, vor dem Kind hat man natürlich viel mehr Raum, Möglichkeiten für Spontanität und komm, wir fahren mal übers Wochenende weg oder so. Und das ist natürlich jetzt ganz anders. Und ich glaube, es geht nicht anders, als es wirklich in den Terminkalender einzuschedulen. Also das ist jedenfalls meine Conclusion und zu sagen, wirklich, man nimmt das auch ernst wie einen richtigen Termin und sagt, wir nehmen uns Zeit für uns und wir nehmen uns Zeit für unsere Liebe, für unsere Partnerschaft und wir machen wirklich Dates und das machen wir. Und das machen wir wirklich, ja. Und sind da dran. Und gleichzeitig, glaube ich, sind wir beide sind sehr gut in Kommunikation, wir sprechen sehr viel miteinander, was die Basis ist einer funktionierenden Beziehung unter anderem, aber ja, wenn man gut miteinander reden kann, das ist wirklich das A und O und wir sprechen wirklich über alles und über unsere Ängste und Sorgen und Konflikte und alles. Wir reden wirklich über alles und das macht es sehr viel leichter und wir haben eine sehr gute Kommunikation, auch jetzt noch. Und wir sind, würde ich sagen, beide auch recht bewusste Menschen. Das heißt auch, uns ist bewusst, dass alles eine Phase ist. Ja, apropos Learnings, dass besonders mit einem Kind alles eine Phase ist und da nicht, sage ich jetzt mal, in dieser Phase die Nerven zu verlieren oder durchzudrehen und zu sagen, um Gottes Willen, wir haben keine Paarzeit, ja, sondern zu sagen, hey, okay, das ist jetzt gerade eine Phase, das ist absolut normal, das geht allen Eltern so. Wenn du mal rumfragst, sie haben gar keine Paarzeit mehr so, ne? Und die wenigsten schaffen es, abends wegzugehen oder sich wirklich Zeit für sich zu nehmen so. Und abends ist man einfach K.O. und versackt vom Fernseher oder so. Und dass das normal ist so und dass das okay ist und dass das auch vorbeigeht. Ja, und es ist wirklich eine kurze Weile. Also wirklich diese 3 Jahre oder so. Ne? Und wenn man das aber im Vergleich sieht zu dem, dass man dann den Rest deines Lebens hast du dann mit diesem Kind. Also die nächsten, ja, 25 Jahre oder hoffentlich noch dein ganzes Leben, dass das Kind mit dir verbringen möchte. Das kann man ja schlecht beeinflussen, aber hoffentlich. Dann ist das ja, sage ich mal, im Vergleich eine so kurze Zeit. Also diese, wenn man dann noch ein zweites Kind hat, weiß ich, 5, 6 Jahre vielleicht, wo man sagt, okay, und jetzt haben wir weniger Zeit füreinander. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Kind dann anfängt, in die Krippe zu gehen, in den Kindergarten, dann ist ja auf einmal wieder Raum da. Und dann aber nicht zu sagen, wir arbeiten jetzt die ganze Zeit. So, das ist etwas, was wir am Anfang auch gemacht haben. Oh ja, jetzt haben wir wieder ganz viel Zeit und Me-Time und so weiter. Und dann aber auch zu sagen, okay, und jetzt nehmen wir aber auch diese Zeit, wenn das Kind im Kindergarten mal ist. Und ich spreche da natürlich, ich spreche aus einer absoluten Luxussituation, weil wir sind beide selbstständig. Das heißt, wir können tatsächlich uns Zeit nehmen vormittags, ja. Apropos, wir waren heute Morgen bei der Massage. Ich hoffe, das ist ein Vorbild, ja. Also wir zwei alleine und wir waren frühstücken. Nur wir beide. Und das ist so wichtig und das ist so schön, uns auch mal wieder nur als Paar zu spüren. So, ja, und das ist uns wichtig. So, und ich glaube, das ist auch wichtig. Und das ab und zu wieder zu machen. Und ich glaube, es braucht Bewusstsein für diese Phase, die es bedeutet, wenn man Kinder hat und dass es normal ist und einfach auch, dass man nachsichtig ist und tolerant ist miteinander und keinen Druck ausübt. Und gleichzeitig, dass man das aber auch ernst nimmt und sagt, hey, wir müssen es einschedulen, sonst passiert es einfach nicht spontan. So, sonst passiert es einfach nicht, dass wir spontan irgendwie Zeit füreinander haben, sondern auch für Intimität oder so. Ja, dass wir brauchen Raum, wir brauchen auch Zeit und das wirklich auch ja wichtig zu nehmen in seinem Leben. Genau, das würde ich mitgeben. Ja, und hier ist noch eine Frage und die habe ich schon beantwortet. Kann ich mir ein zweites Kind vorstellen? Yes. Ich wünsche mir das sehr und ich wünsche mir sehr ein Geschwisterkind für Bodhi und wünsche mir sehr, diese Erfahrung nochmal machen zu dürfen, diese transformative Erfahrung, die wahrscheinlich ganz anders wird als die erste Erfahrung. Und ich bin aber bereit dazu und auf den nächsten wilden Ritt, das ist ja immer ein wilder Ritt, wo man nicht genau weiß, auf was für einem Pferd man da sitzt. Und ich freue mich drauf, wenn es nochmal passieren soll, darf in diesem Leben. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Gut, ihr Lieben, liebe Mamas da draußen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen für dich. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert. Ich hoffe, du fühlst dich gestärkt. Vielleicht hast du einige Impulse auch mitgenommen. Und ich lade dich ein, ja, wenn du Lust hast, dich im Anschluss an diesem Podcast, weil ich finde häufig, wir hören sowas, ja, und dann sagen wir, ja, war cool, cool, das war cool. Was ist so die eine Sache, die du jetzt für dich mitnimmst, ganz konkret für dein Leben aus dieser Folge? Was nimmst du mit? Was ist die eine Sache, die du mitnehmen möchtest? Vielleicht auch was wirklich Praktisches, wo du sagst, das möchte ich umsetzen. Es hat mich jetzt nochmal bestärkt darin. Vielleicht möchtest du dir mehr Zeit für dich nehmen. Vielleicht sagst du, yes, Au-pair-Mädchen. Oder vielleicht sagst du, Love Date mit meinem Partner, Partnerin. Yes, das müssen wir machen. Ab zur Massage, Massagetermin buchen. Oder, ja, was ist es für dich so, was du jetzt mitnimmst gerade aus diesem Podcast? Vielleicht nimmst du auch ein Gefühl mit. Und ja, ich danke dir nochmal von Herzen fürs Zuhören. Ich fühle mich sehr verbunden mit dir, auch wenn wir uns vielleicht nicht persönlich kennen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mach's gut. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga- und Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder einer der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.